Der siebte Vers im dritten Kapitel des ersten Petrusbriefes lautet: Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlechter als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Natürlich, ich weise immer wieder darauf hin, diese Texte sind nicht für Ungläubige. Sind nicht für Ungläubige geschrieben, sondern für die, die zu Jesus gehören. Denn nur die haben die Kraft bekommen, das zu tun, was hier steht. Kein Mensch kann das sonst vollführen. Der beste Humanist kriegt das nicht hin, dass es vor Gott wohlgefällig ist. Er wird irgendetwas in Szene setzen, was so aussieht, als ob. Aber er wird nie erreichen, was Gott in Jesus Christus fordert. Deswegen ist das jetzt an die geschrieben, die Jesus Christus durch den Heiligen Geist aufgenommen haben, erfahren haben. Es ist immer wieder eine erstaunliche Erfahrung im Gespräch mit Christen, dass sie gar nicht wissen, von wem sie reden. Es gibt so viele Christen, die kennen Christus gar nicht. Sie haben von Christus gehört. Sie haben was gelesen in der Bibel. Aber sie haben ihn nie in ihrem Leben erfahren. Sie kennen die Wirkungskraft des Heiligen Geistes überhaupt nicht. Und diese können natürlich auch nicht das Wort Gottes beherzigen. Für sie muss das ja eine furchtbare, schlechte Herausforderung sein. Sie können es ja gar nicht befolgen. Sie mühen sich ab. Hier wird ja nun gesagt, dass auch eine verantwortliche Führung in der Jüngerschaft Jesu bei den gläubigen Männern, den Brüdern vorhanden sein soll. Und Führung ist ja was ganz anderes als Befehl. Führung und Leiten hat ja eine andere Dimension als Herrschen und Bestimmen. Ich lese nochmal aus dem ersten Kapitel zwei Verse, die uns deutlich machen, wohin nun die gläubig gewordenen tendieren sollen. Umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Schon allein das ist eine Provokation für den natürlichen Menschen. Der heilig ist und hat uns berufen in seine Nachfolge, will, dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Ja, das ist nur möglich im Verbund mit ihm. Das ist nicht ein Parcourslauf, den man selbst absolvieren kann. Das ist nur möglich durch die Kraft Gottes selbst, nicht durch unsere Kraft. Das müssen wir immer wieder neu erkennen, um auch zu dem, was wir sein sollen, durchdringen zu können. Wir sprachen ja davon, wie wir in der Welt leben sollen, wie wir am Arbeitsplatz leben sollen, wie wir Zeugen in dieser Welt sein können, wie wir auch vor der Obrigkeit bestehen können als Christen. Und sprachen davon, dass eben auch Mann und Frau gewisse Aufgaben haben, die sie aber nur mit Christus zusammen bewältigen können. Nun also auch die Männer, desgleichen steht ja hier genauso, wie die Frauen eine Aufgabe hatten, desgleichen auch die Männer haben eine Aufgabe. Es geht also bei den Männern wie bei den Frauen um den Wandel vor Gott in Jesus Christus. Es geht um die Fruchtbarkeit, um das fruchtbare Wirken in dieser Welt mit Jesus zusammen. Es geht um diesen Punkt, dass wir das tun, was dem Herrn gefällt, was er will, das getan wird. Es geht nicht um den Punkt, dass ich etwas tue für Gott, für Jesus. Darum geht es nicht. Sondern, dass ich das tue, was er tut, was er tun will. Und das ist eine andere Dimension. Da werde nicht in erster Linie ich gefragt, was ich kann, sondern ob ich willig bin, mit Jesus im Verbund zu leben, im Gebet, im Gespräch, im Hören auf sein Wort, um geleitet zu werden durch ihn, dahin, wo ich durch ihn stehen soll, nicht wo ich selber mich gut empfinde, sondern wo er will, dass ich hinkommen soll. Um das geht es. Jesus Christus hat uns ja ein Vorbild hinterlassen in seinem eigenen Dasein und Leben. Wenn wir also Veränderung zum Guten, und hier sind ja jetzt die Brüder, die gläubigen Männer angesprochen, zum Guten in der Familie, und das bezieht sich dann auch auf die Gemeinde und die Umgebung wünschen, ist das mit der persönlichen Hingabe des Lebens an den Herrn verbunden. Das heißt, eine Veränderung durch den gläubigen Mann geschieht nicht durch seine Anweisungen, die er hier und da mal herausposaunt, so wie der das und der das und der das machen soll, sondern es geschieht zunächst durch seine Hingabe an den, für den er unterwegs ist. Er lebt um Jesu willen in der geheiligten Ehe und Familie, in der geheiligten Gemeinde. Also muss er erstmal eine tiefe Verbundenheit mit seinem Meister suchen und haben. Denn die Männer haben zum Haupt auch den Heiland. Er hat das Sagen über sie, wiewohl sie selbst, die Gläubigen, zum Haupt der Frau gesetzt worden sind. Das räumte ihnen natürlich keine Position ein, herrschend über diese Frau zu verwalten, sondern eine Position, die im größten Maße dienend ist. Dienend. Das kommt mit dem Wort des Herrn Jesus überein in Matthäus 23, wo er sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Ist also der gläubige Mann zum Haupt der Frau gesetzt, ist er optisch gesehen ja höher gesetzt. Dann soll er Diener sein. Das ist das Größere. So wie Jesus das Haupt des Mannes ist und ist jedermanns Diener geworden. Dienen, nicht herrschen. So kann, wenn Jesus Christus unser Leben bewegen soll durch den Heiligen Geist, die Frau nicht als Dienstmagd des Mannes gelten oder in der Gemeinde der Arbeitskreis nicht als Erfüllerkreis für persönliche Wünsche darstellen, sondern sie ist die Frau zur Gehilfin gegeben und der Arbeitskreis ist ein Raum des Dienens für den, der ihn leiten darf. Und das sind ja in der Gemeinde die Brüder in erster Linie, die solche Aufgaben bekommen haben. Die Frau ist also nicht des Mannes Angestellte und schon gar nicht sein Besitz. Manche Männer und leider auch Gläubige machen das so. Sie herrschen über ihre Frauen, als ob die ihm gehören, als ob das ihr Besitz ist, die hat zu spuren. Dem ist nicht so. Sie ist eine Gehilfin, und sie ist eine Person der besonderen Fürsorge. Der besonderen Fürsorge des gläubigen Mannes. Zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 5. Da sagt ja auch Paulus im Blick auf das gute Zeugnis des Mannes, des Gläubigen. Ich muss immer sagen, des Gläubigen. Die Ungläubigen können das ja gar nicht, weil sie nicht die Kraft des Heiligen Geistes dazu besitzen. Aber die Gläubigen, da heißt es, wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie kann er die Gemeinde Gottes versorgen? Wie kann er in der Gemeinde etwas Positives bewirken, wenn es zu Hause nicht klappt? Wenn zu Hause Zank und Streit ist, kann in der Gemeinde dieser Glaubensbruder nichts Positives ausrichten. Es fängt erstmal in dieser Dienstbeziehung zu Hause an. Also desgleichen, die Brüder, sie sollen ihre Aufgabe wahrnehmen. Aus diesem Blickwinkel Jesu, den er hat für die Seinen, die er erkauft hat mit seinem Blut, seine Gemeinde, ist also die Frau nicht für den Mann da aus diesem Blickwinkel, sondern der Mann für die Frau. Denn ein Diener ist ja immer für den anderen da. Jesus ist für seine Gemeinde da, er diente ihr und dient ihr. Durch dieses Dienen bewegt er seine Gemeinde, seine Braut so, dass sie befähigt ist, ihm in seinem Werk zur Verfügung zu stehen, freiwillig und gerne. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4,19, er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn deswegen lieben. Das heißt, das zuerst, das ist ja das Bild von Bräutigam und Braut, Mann und Frau. Der Mann muss zuerst die Liebe geben, damit der Freiraum der Liebe für die Frau vorhanden ist. Er hat uns zuerst geliebt. Und zwar hat er uns umsorgt mit seinen guten Eigenschaften und Tugenden, die wir auch im Heiligen Geist empfangen haben, so wie es in Galater 5, Vers 22 steht. Er hat uns mit der Freude gedient, dass es uns gut geht. In seiner Liebe hat er immer Frieden ausgebreitet, dass wir nie in Unruhe versetzt worden sind. Er war immer geduldig mit uns. Er wartete darauf, dass wir Ja zu seinen Wegen sagten, und wenn uns was schief gegangen ist, dann trug er es uns nicht nach. Er war freundlich immer zu uns und seine Güte hatte große Tragkraft. Und er blieb treu, auch wenn wir nicht so in seinen Wegen liefen, wie es hätte sein sollen. Und alles, was er tat, tat er in Sanftmut. Er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, mit diesen Eigenschaften hat er uns zuerst umgeben, dass wir uns darin wohlfühlen konnten und Ja zu seiner Liebe sagen konnten und ihn auch lieben. Merken wir, welche hohe Verantwortung auch dem gläubigen Mann im Blick auf seine Frau, den gläubigen Brüdern im Blick auf die Gemeinde gegeben ist? Oftmals wird die Gemeinde ja nur mit Worten gemaßregelt. Das ist aber nicht der Weg. Der Weg ist der Hinweis durch das Dienen, durch das Vorbild. Und zwar schreibt hier der Apostel Petrus, und er schreibt es ja nicht zu irgendjemand, sondern gerade zu denen, die sagen, wir sind froh, dass wir Jesus jetzt kennengelernt haben, dass wir ewiges Leben bekommen haben, dass wir neue Kreaturen geworden sind. Aber äußerlich gesehen in dieser Welt sind wir ja noch unterschiedlich. Frauen sind anders als Männer. Als den schwächeren Werkzeugen, sagt Petrus, sollt ihr sie annehmen, als die Schwächeren. Obwohl also in der Stellung der Erlösung durch Golgatha alle Menschen vor Gott gleich sind, was die Erlösung betrifft, was die Errettung betrifft, da gibt es keinen Mann, keine Frau, keinen Knecht, keinen Freien. So gibt es die Unterschiede in der Welt aber noch, solange wir hier sind. Da gibt es noch Starke und Schwache. Da gibt es noch die Ordnung Gottes von Führen und Geführtsein. Und in diesem Bewusstsein soll auch der gläubige Mann seine Führungsaufgabe übernehmen. Er ist berufen, von dem schwächeren Werkzeug nicht etwas zu erwarten, sondern diesem Werkzeug, dem Schwächeren, in allen Dingen segnend, helfend, dienend, tragend zur Seite zu stehen. Freiraum zum Leben mit Gott zu geben. Und das bezieht sich also nicht nur auf die gläubige Ehe, sondern auch auf das Verhältnis der Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Und hier trifft auch zu, was der Herr Jesus sagt als das Haupt seiner Gemeinde. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber was ihr dann tut, tut ihr im Verbund mit mir in meiner Liebe. Ich schaffe euch diesen Freiraum in mir selbst, dass ihr was Richtiges tun könnt. Und das wird auch übertragen auf den gläubigen Mann. Gleicherweise könnten wir dann sagen, so wie ihm die Gemeinde ohne Christus nichts Rechtes tun kann, so kann ihm die gläubige Frau nichts Rechtes tun, wenn der Mann seine Führungsaufgabe vernachlässigt, seine Leitung, seine Liebe, seine Umsorgung. Er bedrängt sie, er drückt sie weg. Sie kriegt gar nicht Platz, um mitzudienen. Nimmt er sie aber mit hinein in seine Führung, in die Liebe Gottes, dann wird das gemeinsame Werk gut werden. In Johannes 15,9 heißt es ja auch, bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. So wie ich euch liebe, sollt ihr mich lieben. Bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das wäre übertragen und es gibt etliche Stellen, ich lese das dann noch, auch auf den gläubigen Mann und die Frau. Bleib in meiner Liebe. Dazu muss natürlich die Liebe des Mannes da sein. Diese geistliche Liebe. Und dann darf er auch sagen zu der Frau, komm, lass dich umsorgen von meiner Liebe. Bleib darin, dann kommen wir gemeinsam zu einem guten Werk und Ziel. Männer, die sich dieser Verantwortung bewusst sind, werden also die Umsorgung durch die Frau nicht suchen, sondern gewähren. Das ist noch ein Unterschied. Nicht suchen, sondern gewähren, indem sie nämlich ihnen, den Frauen, den entsprechenden Freiraum geben. Es soll ja gut zugehen. Es soll ja nicht herrschend, sondern dienend und liebend zugehen. Denn das Wohl und Wehe in der geistlichen Familie, da wo es geistlich zugeht und auch in der Gemeinde, das wird auch einst zur Rechenschaft gezogen. Auch die Männer müssen Rechenschaft geben darüber, wie sie mit ihren Frauen, den Familien, wie die Brüder mit den Schwestern umgegangen sind. Sie werden sich nicht entschuldigen können und sagen, ja, meine Frau, die hatte die und jene schlechten Eigenschaften. Sondern es wird heißen, was hast du getan, um ihr den Freiraum zu geben zur Umwandlung? Hast du sie umsorgt mit der Liebe, mit der ich dich liebe? Bist du ihr freundlich begegnet, sanftmütig? Oder hast du geschrien, geschimpft? Das wird alles auch gefragt werden. Es ist ja eine Aufgabe, die scheint uns zu schwer zu sein. Aber sie ist nicht schwer im Verbund mit dem, der sie gegeben hat, mit Jesus. Denn er ist der Garant dafür, dass dies so geschehen kann. Weil sie die vom Herrn gegebene Aufgabe der Führung durch die Gemeinschaft mit Jesus empfangen wurde, ist es also auch möglich, sie zu versehen und darüber Rechenschaft abzulegen. Gott wird uns also nicht nach der Frau und den Kindern insofern fragen, was sie getan haben, sondern was wir in unserer Aufgabe an ihnen getan haben. Ob sie vielleicht mangelnde Heiligung oder Heiligungsleben haben mussten, weil wir Tyrannen waren, weil wir ihnen nicht den Weg der Liebe geöffnet haben, um darin nachzufolgen, oder ob wir sie wirklich durch die Gemeinschaft mit dem Heiland so geleitet haben, dass es ihnen gut ging und sie freiwillig alles taten, was zur Ehre des Herrn diente. Und das Gleiche gilt natürlich für die Gemeinde. Ein drittes, die Führung und Umsorgung der Frau geschieht also nicht durch ein Diktat, Befehl, durch tyrannisches Wesen, Zanken, Brüllen, Schlagen, bockige Ignoranz, so dass man vielleicht nicht miteinander redet, um den anderen zu strafen. Das ist keine Führung im Heiligen Geist, sondern das beweist dann nur die Schwachheit und Kraftlosigkeit dessen, der da führen soll. Es beweist nur, dass die Gemeinschaft mit dem, der die Führungskraft gibt, nicht mehr gehalten ist. Und ich betone das einfach für mich, für uns, dass das ja alles nur möglich ist durch Jesus selbst. Niemand, man kann es versuchen, aber niemand sollte es wagen zu sagen, er könne das bewerkstelligen aus sich. Er wird es nicht schaffen. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist das Eigentliche. Und hier liegt der Grund auch von mancher Schieflage zwischen Mann und Frau, zwischen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Führung heißt, liebe Geschwister, auch im Sinne der Heiligen Schrift Vorbild. Jesus Christus hat uns selbst ein Vorbild hinterlassen. So lasen wir im Kapitel 2, Vers 21, dass wir nachfolgen sollen seinen Fußstapfen. Er hat sich zum Vorbild gegeben. Er hat die Fußstapfen selbst geformt. Das ist das Vorbild. Und hat den Weg bereitet, dass wir darin wandeln. In Epheser 5, ab Vers 25, wird uns diese Führung durch den Apostel Paulus auch noch einmal vorgestellt. Da heißt es dann, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also hier wird ein, ich möchte sagen, menschlich gesehen brutaler Vergleich angestellt. Wie Christus die Gemeinde, so soll ich meine Frau lieben. Wieder sagen wir, geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. So wie er die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Das ist ein ganzer Satz. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Er hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, damit es ihr gut geht. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und kein Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind ja Glieder seines Leibes. Oh, welche Engigkeit, welche Anforderung und Aufforderung. Und wir können uns da nicht versagen und sagen, das ist mir zu schwer. Der Herr sagt, ich tue es. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann geschieht das und das wird ein Segen sein. Das heißt also Einsatz des eigenen Lebens für den Nächsten. Und ich weiß persönlich, wie stark die Herausforderung ist, wie schwer das ist. Ich gebe lieber Anweisungen. Das ist einfacher. Ich sage lieber, was der andere zu machen hat, als mich und mein Leben für ihn einzusetzen. Das finde ich sehr schwer. Aber das ist hier geboten. und Förderung des Nächsten durch das eigene Vorbild im geistlichen Leben. So, dass der andere schauen kann und sagen, ja, dem möchte ich auch folgen, diesem geistlichen Leben. Darum geht es. Oh, was wird so diskutiert? Auch in Hauskreisen vielleicht oder Zusammenkünften. Man schlägt sich mit Worten tot. Aber wo ist das Leben? Wo ist das Leben? Es geht ja um Leben hier, es geht ja nicht um Worte, nicht? Es soll durch die Führung der Liebe, so wie Christus seine Gemeinde geführt hat, Zufriedenheit entstehen, Geborgenheit, Seligkeit, die Befähigung zum Guten und Freude zum Leben mit Gott. Der Herr zeigt uns, was es bedeutet, dem himmlischen Vater im Gehorsam zu ehren. So sollen also die gläubigen Männer den Frauen und die leitenden Brüder oder überhaupt die Brüder der Gemeinde zeigen in ihrem Leben, wie liebenswert und freudvoll es ist, Jesus zu kennen und ihm zu folgen und zu dienen. Das soll ein Anschauungsunterricht sein. Wir lesen zum Beispiel auch im Philipperbrief, da schreibt Paulus Folgendes, da darf ich gar nicht drüber hinweggehen. Natürlich, es greift ja unsere eigene Person immer wieder an, fordert uns heraus, demütigt uns und zeigt uns auf, dass wir das gar nicht haben, was wir haben sollten. Aber wir müssen es lesen, Philipper 2, Vers 5 und weiter. So seid auch gesinnt. Wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Obwohl Jesus Christus sich erniedrigte und auch Menschengestalt, Knechtsgestalt annahm, diente er uns aber in seiner Aufgabe als Sohn Gottes. Aber so sollen wir auch gesinnt sein, indem wir uns dem Schwächeren erniedrigen, aber in der Verantwortung als Haupt lieben und dienen. Die Männer dürfen den Frauen zeigen, was das Wesen Jesu in Kraft vermag, durch Gütigkeit, Glaube, Friede, haben wir gesagt, und die Geduld und besonders auch die Sanftmut. Wo dies nicht ist, wird sich der Mann nur durch Gewalt und bestimmende Reden behaupten können. Aber dabei den inneren Menschen der Frau oder dem geistlichen Wesen der Gemeinde nicht dienen. Und wird sie nicht fördern. Das müssen wir eindeutig auch so aus der Schrift erkennen. Es steht darum im Titus 2, das möchte ich uns auch in diesem Zusammenhang lesen, in Titus 2, Vers 7 und 8. Da sagt Paulus auch zu Titus, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, dass er uns nachsagen kann. Also es könnte ja eine Diskussionsrunde mal geben mit einer Fragestunde, was vielleicht die Frauen den Männern nachsagen könnten, wo es nicht stimmt. Manchmal lobt mich meine Frau, an bestimmten Punkten, da merke ich, aha, jetzt lobt sie mich, weil sie an anderen Stellen mich darüber nicht loben konnte. Da hat es an anderen Punkten gemangelt und plötzlich sagt sie, das ist aber jetzt gut, ja? Oder wie bist du denn jetzt so lieb? Ah, da mangelte es also vorher. Und da würde so vieles herauskommen, was uns beschämt, wo wir nicht zum Vorbild gewesen sind. Sie sind aber, und das betont Petrus hier auch, obwohl sie das schwächere Geschlecht sind, die Frauen, sind sie aber genauso Miterben der Gnade des Lebens in Christo. Genauso. Und hier soll immer die Schau sein, wie Christus seine Gemeinde sieht. Sie gehören doch alle zu ihm. Und darum haben wir nicht über den anderen zu verfügen, sondern haben ihm zu dienen in der jeweiligen Aufgabe, die der Einzelne bekommen hat. Sie sind Miterben der Gnade des Lebens. Jesus diente seiner Gemeinde, damit sie, so wie es in Epheser 5 steht, erlöst würde, das heißt frei zum Leben mit Gott. Geheiligt würde durch sein Wort zu einem guten Wandel und erlöst würde, um in Ewigkeit ohne Flecken und Runzel vor dem himmlischen Vater stehen zu können. So wirkte Jesus für seine Gemeinde. Die Erbe ist mit ihm, mit Christus. In Römer 8, Vers 17 heißt es ja auch, sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Und zwar Gottes Erben, Miterben mit Christus sind wir. Und das sollen wir nie vergessen, auch im Dienen untereinander, dass der andere auch ein Miterbe ist. Er erbt genauso in der Ewigkeit die Schätze des Himmels wie ich. Und als solchen geliebten Erben darf ich ihn betrachten. Das Ziel also der Führung und des Dienstes durch die gläubigen Männer an ihren Frauen und den Brüdern in der Gemeinde ist, dass diese, das heißt die Frauen und auch die Gemeinde, im Glauben wachsen können, in der Heiligung zunehmen und fruchtbar durch Werk und Wesen vor dem Thron Gottes einst erscheinen können. Wenn sich allerdings auch der gläubige Mann nur auf materielle Versorgung der Frau und Familie ausrichten lässt, hat er seinen Auftrag nicht gänzlich wahrgenommen. Der gläubige Mann hat einen größeren Auftrag, nicht nur materiell, Frau, Kind oder auch in der Gemeinde die Umsorgung stattfinden zu lassen, sondern vor allen Dingen die geistliche Umsorgung, die materielle mit einschließt. Aber manche geben sich zufrieden, indem sie einfach das Haushaltsgeld nach Hause bringen, so dass einfach nur das Tagesgeschehen finanziert werden kann und damit hat die Frau zufrieden zu sein. So soll es nicht sein. Denn Jesus Christus sorgt für die Seinen, äußerlich, aber vor allen Dingen auch geistlich, innerlich. Er ist das Haupt seiner Gemeinde, der Mann, der Gläubige, das Haupt der Frau. Diese hohe geistliche Zielsetzung in Familie und Gemeinde fordert also den ganzen Menschen unter die Führung Gottes. Da ist kein Platz für ein privates Christentum, privates Leben, sondern der gesamte Anspruch Gottes auf das Leben der Seinen muss gewährleistet sein, damit auch das entsteht, was die Schrift uns sagt. Paulus war ja diesem Auftrag und der Führung auch der Gemeinde, die ihm anvertraut war, verpflichtet. Er hat dieses Ziel immer vor Augen gehabt, die Errettung der Seelen, dass sie in dieser Erlösung, die ihnen durch den Glauben geschenkt ist, wachsen können, dienen und leben können, bis dass sie beim Herrn sind. Und er sagt von sich, in Philipper 2 betont er das so, dass er sich selbst nicht verschont, um diesen Dienst wirklich richtig ausführen zu können. Philipper 2, Vers 17. Wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Also er wollte auch sagen, ich will mich nicht verschonen, wenn es um diesen wunderbaren Auftrag geht, dem Nächsten ein Segen sein zu können. Wenn es darum geht, dass die Seligkeit in dem Einzelnen vermehrt pulsiert, dass er in der Freude am Herrn wachsen kann. Darum bezeugte der Herr auch vor dem Vater im Himmel in seinem hohen priesterlichen Gebet, dass er treu war. Jesus sagt, ich war treu, betet er, denn ich habe alle erhalten in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Das ist die Treue, die Verantwortung für den Nächsten. So wie Christus die Gemeinde liebt, so soll der Mann die Frau lieben. Ich habe keinen verloren, die du mir gegeben hast. Und vielleicht ist es auch hier eine persönliche Frage, die man sich stellen muss, ob man nicht dort bußfähiger sein sollte. Haben wir vielleicht als gläubige Männer schon vieles verloren, was wir hätten behalten sollen? Ich bin immer traurig, wenn ich sehe, dass christliche Ehen auseinandergehen. Natürlich, keiner will schuld sein. Aber wer ist denn zuerst schuld? Der gläubige Mann, der die Führungsaufgabe hatte, der die Einheit nicht mehr suchte durch das gemeinsame Glaubensleben, der diktatorisch das vielleicht eingefordert hat. Petrus sagt noch eins, und das möchte ich zum Schluss betonen. Er sagt, wenn es nicht so zugeht, wie der Herr das will, dann werden eure Gebete auch keine Frucht bringen. Mit anderen Worten, könnt ihr aufhören zu beten. Das ist in den Wind gebetet. Gute geistliche Harmonie in Familie und Gemeinde ist notwendig, damit die Gebete nicht verhindert werden. So in Vers 7 gelesen. Es sind die Gebete, die wir doch haben um Bewahrung der Gemeinde in dieser Welt. Es sind die Gebete um Errettung von Menschen, von Ungläubigen, dass sie zum Glauben kommen. Es sind auch die Gebete um Erweckung, dass wie in Offenbarung 3 der Gemeinde zu Sardes gesagt worden ist, die Schlafenden wieder aufwachen, wieder geistlich leben. Wenn aber in der christlichen Ehe, wenn die Aufgaben des gläubigen Mannes nicht so versehen werden, wie die Schrift es sagt, werden diese seine Gebete keine Kraft haben, gegenstandslos werden. Wenn in der Gemeinde die Führungsgesinnung der Brüder nicht geistlich, sondern gegensätzlich eigenwillig ist und einander ein ungeistlicher Umgang gepflegt wird, können die Gebete um Sieg und Frucht in der Gemeinde nur spärlich oder überhaupt nicht erhört werden, weil der Satan Anrechte gewonnen hat, die er zu Blockaden nutzen wird. Also, damit eure Gebete, sagt Petrus hier, nicht verhindert werden, sucht diese Harmonie. Sucht diese Erfüllung der Aufgabe am Nächsten. Sonst betet ihr vergebens. Wir sehen also, dass die Einnahme des Platzes der gläubigen Brüder und die Führungsaufgabe durch den Heiligen Geist wahrgenommen werden muss, damit Jesus Christus in unserer Mitte überhaupt verherrlicht werden kann. Noch einmal Epheser 5, 28 und 29. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Wie auch Christus die Gemeinde. Dieser Vergleich, den müssen wir standhalten und müssen bitten darum, Herr, gib uns die Vollmacht, dies so zu tun. Also der Apostel fordert die Gläubigen auf, diese neue Kompetenz in ihrem Leben wahrzunehmen.